Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.
Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Kiew. Zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Rumänien hat er ja heute die Solidarität Deutschlands und Europas mit der Ukraine bekundet. Ja, was bewirkt dieser von vielen Ukrainern lang erwartete Besuch? Dazu Fragen an den Schriftsteller André Kurko. Der deutsche Pen kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Jetzt ist die Co-Interimspräsidentin Maxi Obexer zurückgetreten. Ihre Gründe erklärt sie uns in dieser Fazitausgabe. Und wir sprechen über eine Premiere des inklusiven Rambazamba-Theaters. True Crime trifft da auf antike Mythologie. Das Stück heißt Cold Cases, Antike. Mehr dazu in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Lange, sehr lange hat Olaf Scholz mit seiner Reise in die Ukraine gezögert. Da halfen weder Beschwörungen noch Beschimpfungen. Jetzt, 113 Tage nach Beginn des Krieges, hat er sich zusammen mit Emmanuel Macron und Mario Draghi in den Zug Richtung Kiew gesetzt. Die Regierungschefs der drei Gründungsländer der EU, das ist natürlich kein Zufall, denn die Ukraine will EU-Mitglied werden. Ein Besuch also von hoher Symbolkraft, ein demonstrativer Schulterschluss in einem Moment, wo es für die Ukraine in diesem Krieg gar nicht so gut läuft. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem ukrainischen Schriftsteller André Kurkow über diesen Besuch gesprochen. Herr Kurkow, guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Tja, was bleibt denn von diesem Besuch bei Ihnen heute hängen? Die Aufnahme der drei Politiker aus dem Nachtzug, der Handschlag mit Selenskyj oder gar nichts?
Ja, es gibt ganz viele Presse, ganz viele Nachrichten über dieses Besuch, ja, und ganz viele Fotos. Und ich glaube, ganz viele Ukrainer sind begeistert, weil sie denken, dass das Besuch bedeutet, dass Ukraine hat eigentlich eine gute Meldung von der Europäischen Union bekommen. So, das heißt, dass Ukraine wird Kandidat für Mitgliedschaft in der EU sein, obwohl natürlich man weiß nicht, wie lange wird diese Kandidatschaft dauern.
Das heißt, das war ein wichtiges Signal, obwohl es ja vorher auch schon angedeutet wurde, dass das jetzt nochmal explizit ausgesprochen wird, ja?
Ja, und auch, das war sehr wichtig, dass auch Herr Macron hat gesagt, dass europäische Länder werden nicht Ukraine zu Verhandlungen mit Putin stoßen und über keine Kompromisse, es wird auch geredet. Das heißt eigentlich, dass die europäischen Länder bleiben bei Ukraine.
Was offiziell gesagt wurde, ich habe das eben schon angedeutet, es war relativ erwartbar, aber wenn ich Sie so höre, scheint es doch sehr wichtig gewesen zu sein, dass das jetzt auch noch mal sozusagen ganz offiziell und in einem symbolischen Akt von Kameras festgehalten und in den Fernsehern der Ukraine verbreitet getan wird, ja?
Ja, genau. Und das passt in gute Zeit, weil eigentlich die Nachrichten aus Frontlinie sind nicht sehr gut. Und in den letzten zwei Tagen, es gab die erste schlechte Nachrichten wegen, wie viele ukrainische Soldaten getötet und verwundet sind in dem Krieg. So bis 1.000 pro Tag. Mhm. Und diese Nachricht auch war das erste Mal gestern annonciert. Ja, und heute ist schon eine gute Nachricht mit diesem Besuch geworden. Das heißt eigentlich, dass es gibt mehr Hoffnung jetzt und weniger Pessimismus über die Zukunft des Landes. Mhm.
Haben Sie, Herr Kurkow, denn heute besonders auf Olaf Scholz geachtet? Ich meine, Sie haben sich ja vorher in den letzten Wochen auch kritisch geäußert zu ihm und zur deutschen verhaltenen Haltung zu Waffenlieferungen und zu diesem Besuch, der nicht kam. Haben Sie ihn heute besonders beobachtet?
Ja, ich habe eigentlich auch erwartet, dass es wird mehr Versprechungen von Waffen von Herrn Scholz geben, aber er hat nicht sehr viel über Waffen gesprochen und eigentlich vielleicht es gab Gespräche insgeheim, so nicht in Öffentlichkeit natürlich, weil ich kann nicht vorstellen, dass Selenskyj würde nichts über Waffenlieferung sagen während einem solchen Treffen.
Herr Kurkow, jetzt haben Sie gerade angedeutet, die Stimmung im Land ist gerade nicht so gut. Es gibt viele Tote im Krieg an der Front. Ist das ein allgemeines Umkippen der Stimmung, die Sie beobachten, vielleicht auch in Ihrem Umfeld?
Ja, die Leute versuchen noch optimistisch zu bleiben, aber natürlich, ja, wenn sie Flüchtlinge fragen, die haben seine Häuser und Wohnungen verloren, dann vielleicht bekommen sie ganz pessimistische Antworten. Ich glaube, die Ukrainer verstehen jetzt, wie lange dieser Krieg dauern kann und wie viel das auch kosten kann mit ukrainischen Soldatenleben.
Und wie schätzen Sie das ein? Wird dieser Krieg erst aufhören, wenn die Ukraine die Krim zurückerobert hat? Oder möchten Ihre Landsleute so lange kämpfen, bis die Krim wieder zur Ukraine gehört?
Das kann ich nicht sicher sagen, ja. Ich glaube, dass so lange Ukraine wird vielleicht nicht kämpfen. Auf jeden Fall, die Lösung der Situation muss diplomatisch sein. Man kann wirklich nicht erwarten, dass Ukraine kann so einfach gegen so große Armee mit viel mehr Waffen lange kämpfen, ja.
Ah, das ist aber vielleicht bei Ihnen jetzt auch eine neuere Entwicklung, oder? Weil Sie haben ja auch in Interviews schon gesagt, dieser Krieg hört erst auf, wenn Putin tot ist.
Falls das passiert, natürlich, ja, es wird die Situation sehr stark beeinflussen. Und ich hoffe, das wird passieren, aber man muss auch realistisch bleiben, ja, und alle möglichen Situationen analysieren.
Ja. Wo sind Sie denn gerade, Herr Kurkow?
Ich bin in Uschgorod, in Westukraine, nicht weit weg von Grenze mit Ungarn und Slowakei.
Und wie hat sich die Situation dort verändert?
Ja, es gibt viel weniger Flüchtlinge. Zuerst, so vor 3-4 Wochen, es gab vielleicht noch 2-mal mehr Bevölkerung in die Stadt von Uschgorod und in nähere Städte. Ja, aber jetzt ganz viele Leute zurück nach Kharkiv, nach Kiew gefahren. Und die Situation ist ein bisschen friedlicher geworden.
Wie jeder Krieg spaltet auch dieser Krieg die Kriegsparteien. Der Hass wird größer. Also das haben Sie ja auch bereits geschrieben. Man besinnt sich eher auf Trennendes, nicht das Gemeinsame. Wir hatten hier bei Fazit gestern Björn Geldhoff im Interview, ein Belgier, der das Panchuk Art Center in Kiew leitet. Und der war voller Hoffnung.
Was unglaublich schön ist, ist, dass jetzt haben wir eine Gemeinschaft, die ein Ziel hat. Und das Ziel ist zu gewinnen. Das Ziel ist zu überleben. Und ich glaube, das ist etwas wunderbar. Nachher kommen alle Fragen. Nachher haben wir wieder eine Demokratie. Und in einer Demokratie gibt es verschiedene Meinungen. Und die haben wir immer gehabt in Ukraine. Und ich glaube, auch nach dem Krieg können wir die behalten, weil das ist ein ganz wichtiges Element für die Ukraine.
Sind Sie ebenso hoffnungsvoll, Herr Kurkow?
Ich hoffe, es wird passieren. Ja, ich warte auf normales, tolerantes Leben in Ukraine. Es gibt wirklich jetzt sehr viel Hass gegen alles Russisches, gegen russische Literatur und Kunst und Politik natürlich, ja. Und das ist nicht das erste Mal, was passiert. Und vielleicht auch Zivilgesellschaft wird viel stärker aus diesem Krieg auskommen, weil schon vor 24. Februar Zivilgesellschaft war sehr stark und sehr konsolidiert und praktisch ukrainische Politiker sehr oft hatten Angst vor Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass auch nach diesem Krieg Ukraine wird noch stärker sein und Demokratie wird zurückkommen und auch es wird endlich ein wahres Kampf gegen Korruption geben und gegen alle anderen negative Tendenzen, die seit sowjetischer Zeit in Ukraine geblieben sind.
Der Schriftsteller André Kurkow über die Ukraine-Reise von Olaf Scholz zusammen mit Emmanuel Macron, Mario Draghi und mit dem rumänischen Kollegen Klaus Johannis. So richtig ruhig wird es nicht im Pennzentrum, auch nachdem vor einem Monat Denis Yücel bei der Mitgliederversammlung in Gotha mit seinen Bratwurstbudenbeschimpfungen zurückgetreten ist. Einen Tag später wurde damals der Notvorstand gewählt und bald darauf gründete sich ja auch Penn Berlin, eine neue Vereinigung als eine Art ja Gegenveranstaltung mit Denis Yücel und Eva Menasse an der Spitze. Vieles will dieser Penn Berlin anders machen, vielfältiger, diverser sein, mit neuem Schwung alte Aufgaben angehen. Und er hat ja immerhin auch schon 370 Mitglieder. Im alten Penn dagegen rumort es, wie gesagt, weiter. Jetzt ist die Schriftstellerin Maxi Ubexer als Co-Präsidentin zurückgetreten, zu der sie erst vor 4 Jahren gewählt worden ist. Hallo, Frau Ubexer.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir haben uns ja vor einem Monat auch schon mal unterhalten an dieser Stelle. Da hatten Sie sich gerade in diesen Übergangsvorstand wählen lassen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, aus der tiefen Überzeugung, dass das PEN-Zentrum wieder befriedet werden muss und dass sich das auch lohnt. Was ist denn jetzt passiert, dass Sie Ihre Meinung geändert haben?
Ja, wir sind ja auch, Josef Haslinger, ich, wir sind ja hineingewählt worden mit einer sehr großen Anzahl an Stimmen, um für einen Neuanfang, für eine Erneuerung einzutreten. Dafür habe ich mich stark gemacht und das war auch mein Versprechen, den Versuch zu unternehmen, weil ich ja schon auch die essentielle Notwendigkeit einer Erneuerung dieses PEN gesehen habe und das sehe ich jetzt so ein bisschen anders. Also schwierig wurde es gleich zu Beginn, als wir beschlossen haben, dass wir eine gemeinsame Leitung übernehmen wollen, dass wir in einem Team arbeiten wollen. Und dann kam es so, dass aus dem Hintergrund immer und permanent in diesen Vorstand, der es ja sowieso schwer hat, reingefunkt wurde, dass wir ständig unter Beschuss geraten sind und das vor allem auch ich, also Josef und insbesondere dann auch ich, weil ich auch nie deutlich mich einem Ort oder einem Lager zuschlagen lassen wollte. Ich habe immer auch gesagt, dass die Arbeit unter dem Präsidium von Dennis Yücel wichtige Vorstöße gemacht hat und dass vieles davon weitergeführt werden soll. Und ich glaube, in dieser Kriegsstimmung, die nach wie vor latent da war und die jetzt nochmal insbesondere aufgeflammt ist durch die Neugründung des PEN, dass sich in diesen Kämpfen einfach nicht produktiv arbeiten lässt, weil einem das Vertrauen immer wieder abgesprochen wurde durch diese Stimmen aus dem Hintergrund, die permanent alles in Frage gestellt haben und insbesondere mich immer wieder angegriffen haben. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, also, ich möchte nicht in Kämpfe verwickelt werden, die nicht meine sind. Ich wollte produktiv und konstruktiv mit diesem Team arbeiten und das ist Cornelia Zetsche und Josef Haslinger. Ich möchte nochmal betonen, dass da hier auch wirklich sehr integre Leute am Start sind. Die möchte ich auch weiterhin unterstützen.
Ist ja erstmal ein Statement, dass Sie in diesem Verein bleiben, von dem ja viele Mitglieder gesagt haben, er sei total weiß, total männlich, dominiert und total überaltert. Also Sie wollen nicht zu PEN Berlin wechseln, ja?
Ich schaue im Moment und im Augenblick möchte ich wirklich auf die schauen, damit dieses Lagerdenken sich nicht ständig und fortwährend weiterträgt. Ich möchte auf die schauen, die an beiden Orten ihren Einsatz geben und an die letztendlich irgendwie versuchen, die Perspektive auf die zu richten, um die es eigentlich gehen sollte. Das sind die verfolgten und bedrohten AutorInnen. Und die gibt es auf beiden Seiten. Ich stehe da an einer Schnittstelle und ich finde es wichtig, dass wir dieses Lagerdenken aufhören, dass wir wirklich da irgendwie durchgreifen zu einer Perspektive, wo sich diese Schnittstelle vielleicht irgendwann mal zusammenraufen. Und dann können auch zwei PEN existieren. Ich habe die Gründung des PEN Berlin nicht als Bedrohung empfunden. Ich denke nur, sie sollten sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Sie sollten an einer Schnittstelle schauen, wie man zusammenarbeiten kann.
Wie kann so eine Schnittstelle aussehen?
Ganz konkret weiß ich das jetzt auch noch nicht. Ich komme gerade wirklich aus 3-4 Wochen Erfahrung, wo ich sehe, da ist so viel Feindseligkeit am Start. Da pulsieren immer noch die Verletzungen. Da scheint das Gift aus dem Hass heraus immer noch allgegenwärtig zu sein.
Haben Sie denn durch PEN Berlin jetzt auch UnterstützerInnen verloren im PEN-Zentrum?
Also ich habe immer gute Verbindung gehalten, sowohl zu Menschen im alten PEN als auch zu Menschen im neuen. Das war mir wichtig. Und klar war es natürlich so, dass als ein Teil der Leute, die mich sehr unterstützt haben, jetzt mich in die Bresche schlagen für den alten PEN, dass als die rübergegangen sind, habe ich natürlich deren Unterstützung vermisst, schmerzlich vermisst. Aber ich bin in Verbindung geblieben mit den Leuten, deren Geist ich teile. Und die sind, wie gesagt, auf beiden Orten.
Man könnte als Co-Präsidentin da auch beleidigt gewesen sein, dass die anderen gehen und sich neu gründen, stelle ich mir vor.
Ja, es war natürlich schmerzhaft, weil ich dachte, oh, bin ich jetzt alleine da? Aber es gab und es gibt Leute, die im alten PEN dabei sind, mich unterstützt haben. Und es sind diejenigen, die ich auch im neuen PEN schätze. Und ich möchte da einfach nicht diese Trennungen aufmachen in meinem Kopf. Ich sehe auch die vielen Leute, die mit Einsatz für die Sache selbst arbeiten.
Ist es auch eine Frage des Anstands, dass Sie jetzt nicht wechseln?
Ich möchte Cornelia Zetsche und Josef Haslinger, die wirklich sehr ernsthaft und unter großem Druck arbeiten, schon weiterhin unterstützen. Das ist ja, es ist sicher auch eine Loyalität. Und ich hoffe, dass das Bestmögliche glückt, was glücken kann in dieser Situation. Ich musste mich aber aus der Schusslinie rausholen oder rausziehen, denn auf mich wurde einfach besonders geschossen.
Maxi Obexer, Bernhard Schlink, der hat gestern öffentlich gefordert, dass die beiden Pens jetzt schnell zusammenfinden müssten. Also er hat das ein bisschen anders formuliert als Sie. Sie sagen, beide können sozusagen weiter existieren nebeneinander. Er sagt, die müssen wieder zusammenfinden. Das klingt aber nach all dem, was passiert ist und passiert, ja etwas illusorisch. Also was müsste denn geschehen, damit es zu einer Wiedervereinigung kommen kann?
Wie gesagt, ich denke auch nicht, dass sie nebeneinander existieren sollen. Und ich glaube, dass an vielen gemeinsamen Punkten oder an vielen Punkten, die allen gleich wichtig sind, kann man sehr gut miteinander arbeiten. Im Moment ist die Situation nicht. Im Moment herrscht Hass, im Moment herrscht Feindseligkeit, im Moment herrscht Destruktion. Und ich teile aber auch nicht dann diese Freude am Niedergang. Das muss ich auch sagen. Ich möchte, dass dieser alte Pen, dass er sich wirklich reformiert, das wissen alle, die diese Notwendigkeit sehen. Und es müsste auch, ich weiß nicht genau, wie man diese Menschen, die kein Bewusstsein haben für diese essentielle Notwendigkeit, für die Reformierung des Pen, ich weiß nicht, ob ihnen bewusst ist, was sie damit eigentlich riskieren, weil dann riskieren sie wirklich den Niedergang. Und das ist verantwortungslos.
Die Schriftstellerin Maxi Obexer tritt zurück als Co-Präsidentin des PEN-Zentrums. Mal sehen, wie es weitergeht, Frau Obexer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Fazit.
Optimistisch in die Zukunft zu blicken, das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Der Soziologe Andreas Reckwitz schrieb kürzlich, dass optimistische Gestalten wollen, das weiche immer mehr dem Nachdenken über Resilienz. Also es geht nicht so sehr ums Verändern, sondern ums Aushalten. Die Theaterakademie August Everding will diesem Geist etwas offensiv entgegensetzen. Dort wird bei einer dreitägigen Konferenz über das Theater 2040 diskutiert. Tobias Krone war für Fazit dabei.
Also die Zukunft wird es geben, ob wir wollen oder nicht.
Hans-Jürgen Drescher, Präsident der Theaterakademie August Everding, geht bald in den Ruhestand. Und doch will der umtriebige Theatermann nicht abtreten, ohne positiv in die Zukunft zu schauen. Gemeinsam mit seinen Studierenden, mit vielen namhaften TheaterkollegInnen und mit einem spielerischen Diskussionsnarrativ, das er sich von dem Trendforscher Matthias Hawks ausgeliehen hat. Der sogenannten Regnose.
Dass wir gesagt haben, naja, wir schreiben das Jahr 2040 und da gucken wir mal, wie weit wir da gekommen sind. Und jammern nicht, sondern beschreiben rückblickend, was sich sozusagen idealiter verändert hat.
Ja, die Krise will man hier als Chance sehen. Das lockt auch den 31 Jahre jungen, freien Regisseur und Akademieabgänger Demjan Durjan zur Diskussion am Abend.
Weil ich einfach das Gefühl habe, dass auch in den letzten Jahren sich irgendeine Art von Zeitfenster eröffnet hat, das aber auch sich auch irgendwann mal schließt, wo Dinge geändert werden können. Und darum freut es mich, dass wir uns hier darüber austauschen können, um dieses Fenster nicht zu verpassen.
Am Theater muss und wird sich einiges ändern. Der Publikumsschwund, gerade nach der Pandemie, wirft Fragen auf, für welche gesellschaftlichen Gruppen die Häuser eigentlich produzieren. Klimawandel und die Digitalisierung sind zu meistern. Hans-Jürgen Drescher versteht seine Akademie als Laboratorium, um Lösungen fürs Theater auszuprobieren. Das tun Studierende während dieser Konferenz in praktischen Workshops, während die Fachwelt in großen Runden diskutiert. Über Arbeitszeitmodelle bis hin zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Immer wieder kommt man auf die Lehre zu sprechen. Ist die zukunftsfähig? In einer Diskussionsrunde zu internationalen Schauspielstudiengängen macht die Kanzlerin der Theaterakademie Warschau, Beata Szczucinska, einen radikalen Vorschlag. Statt immer mehr Schauspielunterricht sollte man Studierende eher mit den drängenden Themen unserer Zeit vertraut machen. Etwa mit ExpertInnen, die Wahlmanipulationen durch Facebook erklären könnten.
Now I was thinking, what do we really need if we want to empower our students?
Was sie wirklich brauchen, ist Empowerment. Sie brauchen kritisches Wissen und nicht unbedingt professionelles Wissen, weil das haben sie schon.
Vocational knowledge, artistic knowledge, because they have it.
Hans-Jürgen Drescher ist da realistischer.
Es gibt natürlich erstmal gewisse handwerkliche Fähigkeiten, aber natürlich muss es über das Handwerkliche hinaus Freiräume geben.
Und gerade die fehlten etwa seinen Dramaturgiestudierenden im gegenwärtigen eng getakteten Bachelor-Master-System. Doch nicht nur der Betrieb auf der Bühne schaut hier in die Zukunft, auch der hinter der Bühne. Eine Diskussion beschäftigt sich mit nachhaltigen Requisiten. Die freie Bühnenbildnerin Sina Barbara Gentsch weiß, dass man damit gerade in Deutschland so seine Probleme hat.
Wir wollen, dass es knallt. Wir wollen, dass es riesig ist. So. Wir wollen, dass es fett ist. Wir wollen, dass es wahnsinnig eindrücklich ist. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das größte Problem, weil das sickert durch bis in die kleinsten Abteilungen. Jetzt im Vergleich zu Großbritannien oder Frankreich, die alle schon nachhaltig arbeiten, ist das in Deutschland noch nicht so. Also wir hinken da sehr nach.
Deutsche Häuser lassen ihre Bühnenbilder oft von Schreinereien aus dem Ausland liefern. Es muss billig sein, aber nicht nachhaltig. Jonaid Khodabakhshi versucht einen anderen Weg. Er lagert mit seiner Münchner Organisation Treibgut nicht mehr gebrauchte Bühnenelemente ein, um sie freien Bühnen und jungen Kunstschaffenden zur Verfügung zu stellen. Günstiger ist das allerdings nicht, sagt er.
Also die Frage, ist es günstiger, kann ich definitiv mit einem Nein beantworten. Das ist auch ein Punkt, der einfach im Bewusstsein noch nicht da ist, dass nachhaltiges Arbeiten automatisch bedeutet, dass man mehr Geld für eine Produktion in die Hand nehmen muss.
Dramaturgiestudentin Elisa von Issendorf kommt gerade von einem Antirassismus-Workshop. Das Ergebnis ihrer Diskussion, es braucht Triggerwarnungen. Und, so Elisa von Issendorfs persönliches Fazit, es braucht auch das N-Wort auf der Bühne nicht mehr. Ihre Hoffnung?
Dass wir nicht im Beruf gegen diese Wand fahren und sagen, oh, jetzt können wir an den Theaterstrukturen doch nichts mehr ändern, sondern dass wir das eben weitertragen.
Wie mutig werden Sie sein müssen an Ihrer ersten Stelle?
Sehr mutig. Natürlich wird man dann mit Aggressionen, möglicherweise starken Emotionen konfrontiert. Es möchte sich ja nicht jeder sagen lassen, dass es so etwas wie internalisierten Rassismus gibt. Und natürlich muss man muss laut werden.
Der Nachwuchs hat hohe Ansprüche an sich. Dem Regiestudenten Jakob Altmaier wird ein bisschen mulmig.
Also was kann ich alleine, und das ist halt oft das Gefühl, was einem so vermittelt wird oder was man so bekommt, dass man so alleine gegen diese riesigen Institutionen steht irgendwie. Und was ich aber spüre und was ich jetzt auch in dem Workshop gerade gespürt habe, was irgendwie schön ist, sind irgendwie diese Momente der Solidarisierung untereinander oder dass man so merkt, ah okay, irgendwie alle beschäftigen sich mit diesen Themen und man ist eben doch gar nicht so allein damit.
Antirassismus, Nachhaltigkeit und Inklusion. Von der Zukunftskonferenz der August-Everding-Theaterakademie berichtete Tobias Krone. Morgen am letzten Tag geht es in den Räumen des Prinzregententheaters dann um neue Storytelling-Formate und um Kulturpolitik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Oliver Thoma.
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International ist in Berlin mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Roth sagte bei der Preisverleihung, Memorial arbeite seit mehr als 30 Jahren die Folgen des Stalinismus und die Verheerung der kommunistischen Gewaltherrschaft im ehemaligen sowjetischen Machtbereich auf. Memorial war 1988 in der damaligen Sowjetunion als unabhängige Organisation der Zivilgesellschaft entstanden. Zu den Gründern gehörten ehemalige politische Gefangene. Im Dezember 2021 wurde Memorial vom russischen Obersten Gerichtshof aufgelöst. Der mit 20.000 Euro dotierte Karl-Wilhelm-Fricke-Preis wird seit 2017 von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung für besonderes Engagement zugunsten von Freiheit, Demokratie und Zivilcourage verliehen. Nach dem Streit um Antisemitismusvorwürfe bei der diesjährigen Documenta in Kassel will Bundespräsident Steinmeier zur Eröffnung für das Publikum am Wochenende die Grenzen der Kunstfreiheit aufzeigen. Dazu werde er seine Rede nutzen, kündigte er während seines Staatsbesuchs in Indonesien an.
Kunst ist streitfrei nicht zu haben. Kunst darf und muss anstößig sein, muss Impulse geben in die Gesellschaft hinein.
Aber Steinmeier sagte auch, Debatten, Beiträge und Botschaften könnten auch Grenzen haben. Und genau über diese Grenzen werde zu sprechen sein. Eine neue Publikation der Berliner Humboldt-Universität belegt ihre wissenschaftliche Beteiligung an Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus. Dazu gehöre die Entwicklung des sogenannten Generalplans Ost zur gewaltsamen Umgestaltung Osteuropas durch Forscher der Friedrich-Wilhelms-Universität, der späteren Humboldt-Universität. Der Historiker Sven Oliver Müller belegt in seiner Publikation, dass SS-Reichsführer Himmler im Zweiten Weltkrieg mehrere Varianten des Generalplans Ost durch Wissenschaftler der Berliner Hochschule entwerfen ließ. Damit zeigt Müller, dass die Urheber des Massenmords nicht nur nationalsozialistische Politiker oder Militärs waren. Türkische Behörden haben 16 Mitarbeiter kurdischer Medien inhaftiert. Sie seien Mitglieder einer Terrororganisation, schreiben mehrere Medien, die sich unter anderem auf Gerichtsunterlagen berufen. Karin Sens.
Mit der Terrororganisation ist die verbotene kurdische PKK gemeint. Vor über einer Woche hatte die Polizei über 20 kurdische Medienmitarbeiter im Südosten der Türkei festgenommen. Darunter waren auch der Vizepräsident eines Journalistenverbandes und die Leiterin eines feministischen Nachrichtenportals. Alle betroffenen Medien sollen der pro-kurdischen HDP nahestehen. In den Augen der türkischen Regierung ist sie der politische Arm der PKK.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen sieht politische Motive für die Verhaftungen. Im kommenden Jahr finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Seit 1990 gibt es das Berliner Rambazamba-Theater als privates, inklusives Theater, das inzwischen ein 30-köpfiges Ensemble hat. Häufig kommen dort alte Stoffe zur Aufführung, aber auch Komödien oder wie jetzt eine Mischung aus beidem. Cold Cases, Antike heißt das Stück, das heute Abend dort Premiere hatte. Ein tragikomischer True-Crime-Abend, in dem ein Kommissar die Verbrechen des Zeus aufklären soll.
Plötzlich traf es mich wie ein Tritt in die Eier. Was, wenn ich falsch lag? Ich hatte genügend Beweise, das war noch der leichte Teil. Doch wie, um alles in der Welt, sollte ich nun an Zeus rankommen? Ich wusste nicht mehr weiter. Neben der Einsamkeit und den Kopfschmerzen machte sich ein weiteres, vertrautes Gefühl in mir breit. Das Gefühl, versagt zu haben.
Ja, das ist er, der Kommissar Michael Lages. Sie waren heute Abend bei der Premiere im Rambazamba-Theater für Fazit dabei. Was ist es denn für ein Charakter, dieser Hans Herakles, dieser Kommissar?
Das ist so ein Schlapphut. Also so ein Schlapphut wie früher, einer, der so im Dunkeln, im Gegenlicht da sitzt und eine Zigarette raucht. Und er hat so eine Art Prolog, wo er sagt, wir können aus der Geschichte ja nie dann was lernen, wenn immer nur die Armen die Arschkarte haben und immer nur die, die Macht haben, sozusagen überleben. Insofern müssen wir auch die Götter selber in Frage stellen. Das ist ein hoher Anspruch, den der Abend ganz zu Anfang stellt, nämlich dieses ganze Göttersystem und die Oberhoheit des Denkens der Götter in Frage zu stellen. Das wird natürlich nicht eingelöst, aber es ist ein Spiel, ja, mit den Dingen, die eigentlich nie hinterfragt werden. Warum hängt dieser Prometheus am Kaukasusgebirge? Und der Abend stellt vor allen Dingen erstmal diese Fragen.
Und ist das ein guter Zugang eines inklusiven Theaters, sowas sozusagen umzukehren?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal eine gute Idee. Und ob das dann ein inklusives Theater macht, ist dann erst in zweiter Linie interessant. Das finde ich sowieso seit langem an Rambazamba ziemlich gut. Das ist ja, Sie haben es gesagt, 30 Jahre alt. Thomas Langhoff hat damals vom DT sehr viel für das Haus getan. Jetzt habe ich heute Abend Klaus Peimann getroffen, der offenbar auch was für das Haus tut. Es ist ein Theater, bei dem man die Inklusivität, den Begriff gab es ja damals noch gar nicht so unbedingt merkt. Die spielen ihre Rollen so, die spielen ihre Parts so cool und unterspannt, immer ein bisschen erregt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, ja, müssen wir jetzt über deren Behinderungen nachdenken oder müssen wir über das Stück nachdenken? Und das, glaube ich, ist das Beste, was man in so einem Theater tatsächlich erreichen kann.
Und Sie haben über das Stück nachgedacht?
Ja, natürlich. Also tatsächlich die Frage, was macht dieser arme Prometheus da? Was hat er tatsächlich angestellt? Er hat den Menschen das Feuer gebracht und damit eine Macht gegen die Götter. Das ist übrigens einer der zartesten und wunderbarsten Schauspieler in diesem Ensemble, der da den Prometheus, und wenn ihm jemand in die Leber reinbeißt, einer von den anderen Mitarbeitern, dann sagt er immer so ganz zart, au, au. Das ist ein ganz, ganz berührender Moment, den habe ich wirklich echt geliebt.
Wer ist denn da noch auf der Bühne?
Es sind 8 Leute, gehören alle zum Ensemble. Ich könnte jetzt alle Namen vorlesen, also Moritz Höhne gehört auch dazu, der gehört sozusagen zur Intendanzfamilie. Gisela Höhne war ja ehedem mal Mitbegründerin dieses Ensembles, das ist einer der Söhne. Und das sind sehr unterschiedliche und sehr schrille, schräge, aber eben auch total verletzliche Typen. Also Gott selbst, Zeus, steht auf einem Gebirge aus Pappmaché und schreit vor allen Dingen immer schrecklich seine Macht oder seine Frau ihre Macht heraus. Und unten dieser Kommissar, der immer ganz verzweifelt eigentlich so einen brummigen Ton hat, wo man immer nicht weiß, ist er eigentlich nur verzweifelt oder hat er tatsächlich noch so was Ähnliches wie Hoffnung. In der Büchse der Pandora gibt es ja zum Schluss eine Pille, die Hoffnung stiftet, die nimmt er dann auch und es hilft ihm aber nicht wirklich. Seine beiden Helferlein, die er hat, begleiten ihn, aber können ihm auch nicht wirklich helfen. Letztlich sitzt er dann doch allein in seiner Einzimmerwohnung und ist an seinem letzten großen Fall verzweifelt. Also der Abend, der sehr kurz und sehr klein ist, also knapp 70 Minuten, der hat Momente, in denen man Verzweiflung spüren kann und Einsamkeit und die Sehnsucht danach, dass alles anders werden könnte. Das ist natürlich in einem inklusiven Theater was anderes, als wenn das im Berliner Ensemble passiert. Aber es ist nicht so, dass die immer mit der Fahne rumgingen und sagen, wir sind inklusiv, also anders und besser als andere, sondern das ist ein ganz normales, gutes, kleines, kluges Theaterchen, das da in der Kulturbrauerei in Berlin übrigens mittlerweile zu Hause ist und eine schöne kleine Bühne dort hat.
Sie haben zwar jetzt zweimal betont, dass man das nicht überbetonen sollte mit dem inklusiven Theater, aber ein solcher inklusiver Theaterabend ist ja auch atmosphärisch anders als der Besuch beim BE.
Ja, natürlich ist er das. Und ich bin auch immer ein ganz klein bisschen beunruhigt, wenn wir dann immer so begeistert sind und die Damen und Herren, die da auf der Bühne stehen, so ideell virtuell so an die Brust drücken und sagen, toll, dass ihr das macht, das muss man auch reduzieren. Man muss auch darüber nachdenken, dass es tatsächlich ein normaler, spielerischer Ausdruck einer anderen Art zu leben ist. Zu schreien, eben dieses ganz, ganz leise zu sprechen, die Sehnsüchte nach was anderem, was man aber nicht selber hinkriegt, das ist immer alles da, natürlich, klar. Das ist dann besonders übrigens interessant, wenn mindestens ein, in Anführungsstrichen, normaler Schauspieler dabei ist. Das ist bei den Ratten so. Das ist eine Produktion, die gerade auf Tournee geht, demnächst in Potsdam gastiert. Da ist der Kontrast dann besonders deutlich spürbar. Und da kommt man dann immer an den Punkt, wo man sagt, ja, wenn wir von allem das Spekulative wegnehmen, dann kommen wir an den Punkt, wo das wirklich eine ehrliche, ernsthafte und häufig sehr, sehr seriöse Auseinandersetzung mit jedem Stoff der Welt ist und eben auch mit der Antike.
Michael Lages über Cold Cases, Antike, ein inklusiver Theaterabend am Rambazamba-Theater in Berlin. Antike meets True Crime. Morgen Freitag ist die nächste Vorstellung und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Lages. Gern geschehen.
Fazit.
Joseph Kahn hat gerade seinen neuen Posten als Chefredakteur der New York Times angetreten. Das ist der Mann, der sich vor einigen Wochen in seiner New Yorker Wohnung lässig in Strümpfen auf dem Orientteppich sitzend ablichten ließ. Vor ihm eine Printausgabe, neben ihm der Kaffeebecher. Und so lässig dieses Foto aussehen sollte, so stark inszeniert wirkte es eben auch, dass sich die interessierte Öffentlichkeit weltweit in den sozialen Medien darüber mokierte. Aber Joseph Kahn hat natürlich noch mehr zu bieten. Antje Passenheim über den Mann, der die Geschicke des bedeutenden Blattes nun lenkt.
Die Welt braucht mehr echten Journalismus.
To put it another way, the world needs more real reporting.
So ein Satz wird von einem Pulitzer-Preisträger erwartet, der gerade eine der wichtigsten Positionen in Amerikas vierter Gewalt angetreten hat. Joseph Kahn klingt ein wenig mechanisch, wenn er das fordert.
Journalism at the moment is under relentless attack.
Wie gefährdet der Journalismus ist, hat der 57-Jährige erlebt, als Auslandskorrespondent in China, im Kampf gegen die Fake-News-Maschine von Präsident Trump, als Teil auch einer Redaktion, in der Absagekultur und linker Mainstream mehr entschieden haben, als es selbst vielen Liberalen lieb ist. Dass irgendwann Pulitzer-Preisträger Joe Kahn auf Chefredakteur Dean Baquet folgen würde, war keine Überraschung, sagt der Medienexperte am Poynter Institute Rick Edmonds.
I think he very much stands for continuity.
Er steht für Kontinuität.
Times, we used to call a Times Man.
Kahn sei ein Timesman im alten Sinn und schließlich schon seit Jahren die Nummer 2 2 in der Chefredaktion gewesen. Es ist auch typisch, dass jemand für diesen Posten Erfahrung als Auslandskorrespondent hat, und das hat er. Kahn hatte Ende der 80er Jahre begonnen, aus Peking zu berichten, als im Frühjahr 1989 die Studentenproteste auf dem Tiananmen Square begannen, unterbrach er sein Harvard-Studium und ging mit einem Touristenvisum nach China und berichtete. So lange, bis er abgeschoben wurde. Für seine damalige Zeitung, die Dallas Morning News, bekam Kahn 1994 für Berichte über weltweite Gewalt gegen Frauen seinen ersten Pulitzerpreis. Als Chefredakteur dringt Kahn auf mehr Einfluss von Frauen.
Part of the antidote has to be more women.
Ein Teil der Antwort muss heißen, mehr Frauen nach vorne, die sich trauen, ihre Geschichten zu erzählen, aber auch das Image der Auslandskorrespondenten muss anders werden, von Männern in Trenchcoats weg.
Changing the image of foreign correspondents from men wearing trenchcoats.
Doch der 57-jährige weiße Mann, der dem Afroamerikaner Bakay folgt, muss das erstmal beweisen. Viele in der Redaktion kritisieren auch, dass der Neue selbst nicht genug Diversität an die Spitze der New York Times bringt, sagt Edmonds. Er kommt aus der Ivy League, hat in Harvard studiert. Du könntest schwer mehr Establishment verkörpern, als er das tut. Das ist ein Problem für diejenigen in der Redaktion, die nach mehr Diversität rufen. Kahn ist der Inbegriff des liberalen New Yorker Establishments. Sein Vater hat die Bürobedarfkette Staples mitgegründet. Er selbst lebt mit seiner Frau und 2 Söhnen im intellektuellen Greenwich Village. Joe Kahns 2. Vorname ist F. und dient allein dazu, dass er die Initialen JFK hat. Kein Gramm Fett, silbergraue Halbglatze und schmale Augen. Schon jetzt hat Kahn den Ruf des kühlen Pokerface. Doch er werde das Image noch ausgleichen, meint Medienexperte Edmonds. Es ist eine schwierige Balance und ich denke, er ist eher jemand, der konservative Nachrichtenwerte vertritt. Einer, der nicht fragt, was gefällt, sondern was die Wahrheit ist. Kahn übernimmt die größte Redaktion der Zeitung in ihrer über 170-jährigen Geschichte. 1700 Medienleute arbeiten nach dem Zeitungsmotto: Die Wahrheit ist es wert. Der New York Times geht es damit so gut wie lange nicht. Seit Februar gibt es erstmals 10 Millionen Abonnenten über alle Sparten verteilt. Der Löwenanteil davon geht allerdings an digitale Angebote.
Joseph Kahn, der neue Mann an der Spitze der New York Times. Ein Porträt war das von unserer New York-Korrespondentin Antje Passenheim. Und jetzt geht es um die Menschen im Museum, die immer da sind. Menschen, die aufpassen, dass keine Alarmanlage losgeht, die den Weg weisen, die Tickets kontrollieren, die Museumsaufsicht. In 6 Berliner Museen haben einige von ihnen ihr Lieblingsstück ausgewählt, also das Kunstwerk, das sie lieben und mit dem sie etwas verbinden. Bruno Dietl hat mit ihnen gesprochen.
Thomas Burkhardt arbeitet erst seit letztem Jahr im Pergamonmuseum als Aufsicht. Wenn er in Ruhe vor dem meterlangen persischen Tierteppich aus dem 16. Jahrhundert steht, ist das für ihn Faszination und Beruhigung zugleich.
Strahlt was sehr Warmes und Sinnliches für mich aus, diese Teppiche, obwohl ich eine Stauballergie habe.
Jeden Tag im Museum ist eine ungewöhnliche Sicht auf die unzähligen Exponate der staatlichen Museen zu Berlin. Die Perspektive der Menschen, die morgens als Erste und abends als Letzte in den Museumsräumen sind. Für Museumsaufsicht Thomas Burkhardt sind es insbesondere diese Momente, in denen er sich Zeit für die Exponate nehmen kann.
Wenn man alleine ist, strahlen die Objekte mehr Ruhe aus.
Insgesamt 30 Museumsaufsichten haben für jeden Tag im Museum ihr Lieblingsexponat ausgesucht. In 6 Häusern der Staatlichen Museen zu Berlin werden sie mit Tafeln und Zitaten hervorgehoben. Am Kulturforum, in Dahlem, in Köpenick und auf der Museumsinsel. Die Aufsichten entwickeln eine ganz persönliche Beziehung zu den Exponaten, die ebenso vielseitig sind wie die Lebenswege der Menschen, die sie ausgesucht haben.
Original bin ich eigentlich gelernter Bäcker und Konditor, aber ich habe 2013 noch mal eine Ausbildung als IHK-Sommelier gemacht in Berlin. Meine Hobbys sind Musik, also ich mache noch nebenbei noch Musik, Filmmusik und experimentelle Musik.
Ein Caravaggio-Gemälde, das imposante Markttor von Millet, ein Silberbuffet. Es sind aber nicht nur große und prunkvolle Exponate, die den Aufsichten ans Herz gewachsen sind. Michael Buchholz ist Aufsichtsleiter im Museum für Islamische Kunst und hat eine 1000 Jahre alte iranische Schale für sich entdeckt und deren Schlichtheit, die er mutig findet.
Naja, ich meine, es gibt ja immer einen Zeitgeschmack. Und wenn man von dem abweicht, ist es ja immer eine Revolution ist jetzt vielleicht zu viel, aber man braucht einen gewissen Mut, um von den üblichen Formen oder der üblichen Formsprache abzuweichen. Und das ist aus meiner Sicht, das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich, sondern subjektiv, ist es hier ganz klar geschehen.
Eine Kunstsammelleidenschaft für Antiquitäten und ein Faible für Schrift und Inschrift bringt er schon aus seinem Leben vor dem Museum mit.
Ich bin ursprünglich Typograf, das ist mal, was ich gelernt habe. Dann bin ich in die Werbung gekommen, war 15 Jahre lang selbstständig, eine Werbe- und Kommunikationsagentur hier in Berlin. Anschließend eine Depression und nach der Depression im Museum.
Die Aufsichten erzählen über ihre Lieblingswerke auf eine ganz begeisternde Art. Ja, vielleicht wissenschaftlich nicht korrekt, aber darum geht es bei Jeden Tag im Museum nicht. Man lernt Aufsichten wie Hartmut Peters kennen, der schon als Schüler im Archiv des Bode-Museums gearbeitet hat, in Geschichte immer eine Eins hatte und Archäologe werden wollte. Sein Lieblingsexponat sind zwei kleine Tonschweinchen aus dem 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus. Sie erinnern ihn an seine Kindheit.
Es gab ja mal in den 60er Jahren, hatten meine Eltern ja so eine kleine Holzschweinchen, so für Partyzubehör. Ja, immer konnte man so hinten kleine Spieße reinstecken, so für die Zähne und dann mal für Salz und für Pfeffer. Ja, und die konnte man hinten auch so wie hier aufmachen, dann befüllen.
Unscheinbare, kleine Exponate, die sind es, die den Aufsichten auffallen. Hartmut Peters schwärmt so sehr von seinen Tonschweinchen, als ob die fast 3000 Jahre alten Tonschweinchen nicht im Museum, sondern in seinem Wohnzimmer stehen würden.
Die sind süß, die sind knuffig, die muss man einfach so lieb haben. Schauen Sie sich da an, die süßen Schnäuzchen so. Ja?
Jeden Tag im Museum, ein Gemeinschaftsprojekt von 6 Berliner Museen bis 2. Oktober, zeigt Aufsichtspersonal seine Lieblingswerke. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen hat Hans von Trotter gelesen.
Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn die Feuilletons ihr eigenes Selbstverständnis hinterfragen. Die Taz nutzt dazu ihre Rubrik Berichtigung. Offene Briefe ist da zu lesen, stoßen bei manchen ZeitgenossInnen auf taube Ohren. Ja, warum denn? Für den Cholesterinspiegel senkende Gesundheitstipps bitte weiter die Apothekenumschau konsultieren und wer etwas über die neuesten Pferdewetten der Queen erfahren will, hat immerhin das Goldene Blatt zur Verfügung. Die Taz wurde jedoch erfunden, um die satanischen Verse von Salman Rushdie abzudrücken und praktische Solidarität mit El Salvador zu üben. Ob und wie sinnvoll das alles sein wird, darüber kann dann die Zukunft entscheiden. Bis dahin werden wir hier weiter Stimmen aus der Ukraine drucken, denn sie müssen unbedingt gehört werden. Als flankierender, performativer Beweis erklärt Katja Kollmann, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine in den sozialen Medien stattfindet. Dort wird behauptet, deutsche Waffen treffen ausgerechnet am 22. Juni in der Ukraine ein, dem Tag, an dem sich der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 zum 81. Mal jährt. Daraus wird, durch Lieferung schwerer Waffen verbünden sich Deutsche mit ukrainischen Nazis. Katja Kollmann verfolgt nach, wie es zu dieser Setzung kommen konnte. Ein Beispiel für die russische Propaganda, die weiter am Paralleluniversum baut. Mehr davon. Während im Krieg nicht einmal Menschenrechte sicher sind, kommen in Friedensperioden zunehmend auch Tiere in den Genuss von Rechten. Im April dieses Jahres, erzählt Petra Ahne in der FAZ, wurde ein Wollaffenweibchen nach 19 Jahren seiner Besitzerin weggenommen und in einen Zoo gebracht, wo es nach wenigen Wochen starb. Posthum entschied das höchste Gericht Ecuadors, dass die Rechte des Äffchens verletzt wurden. Hintergrund: Das Land hat als erstes weltweit der Natur Rechte zugesprochen. Am Dienstag entschied nun das höchste Gericht im Staat New York, dass die alte Elefantendame Happy, die seit 16 Jahren in der Bronx im Zoo lebt, nicht, wie von der Tierschutzorganisation Non-Human Rights Project gefordert, in ein weitläufiges Elefantenrefugium verlegt wird. Dennoch war die Anhörung des Falls ein Erfolg für die Organisation und ist ein weiterer Beleg dafür, dass eine immer stärker Resonanz findende Idee auch in westlichen Ländern zumindest nicht mehr als undenkbar abgetan wird, Tieren Rechte zu geben. Vielleicht, meint Petra Ahne, steckt darin die eigentliche Bedeutung der abgewiesenen Klage. Für einen Moment scheint die Möglichkeit einer irritierenden, vielleicht beängstigenden, aber auch faszinierend anderen Welt auf. Kritiker von Tierrechten sagen, der gleiche Effekt sei erreicht, wenn der Mensch sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Mitgeschöpfen stellt. Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Mitgeschöpfen, das erwartet auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und er meint uns. Stichwort soziale Pflichtzeit. Die Idee wurde ihm ordentlich um die Ohren gehauen, wie Philipp Bovermann in der Süddeutschen zusammenfasst. Lisa Paus und Bettina Stark-Watzinger etwa waren sich schnell einig, dass der Staat sich nach den Zumutungen der Pandemie gefälligst aus dem Leben junger Menschen herauszuhalten habe. Klar, 2 Jahre Homeschooling, 2 Jahre in Laptops starren und nichts begreifen, verpasste Chancen, verkürzte Kindheit, geschrumpfte Jugend, die Älteren hinterlassen als Dank nur einen fetten Haufen Kohlendioxid. Und jetzt das? Bovermann hält dagegen, der Bundespräsident habe gar nicht von jungen Leuten gesprochen, sondern von Menschen. Und Bovermann meint, es gäbe so viel, was ein körperlich nicht mehr ganz so fitter 70-Jähriger besser könnte als eine verkaterte 18-Jährige. Da bleibt man hängen. Ein erster Schritt, meint Philipp Bovermann, wäre ein Gespräch darüber, welche Berufe in einem Sozialzeitprogramm förderungswürdig sein könnten. Allein diese Debatte würde den Aufwand schon lohnen. Bestimmt, aber erst einmal denken wir über die Frage nach, was ein körperlich nicht mehr ganz so fitter 70-Jähriger besser könnte als eine verkaterte 18-Jährige. Die Liste wird spannend.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.